Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn, dem Mit- und Nachdenk-Podcast mit Nora Hespers
und Rita Molzberger.
Wir haben Folge 13 überstanden und sind heute bei Folge 14 und haben uns gedacht, wir sprechen noch einfach mal über Minimalismus. Ist das geil?
Eigentlich müssten wir ja vom Minimalismus schweigen, um konsequent zu sein.
Wir schweigen jetzt 45 Minuten zu Minimalismus.
Ja, und auch das wäre gerechtfertigt.
Das stimmt. Und vor allen Dingen dachte ich heute so, geil, wir sprechen über Minimalismus, nachdem ich erstmal neues Equipment für uns besorgt habe, nämlich einen Tischständer und Popkiller, damit wir euch nicht immer so ins Ohr ploppen. Ja, schön. Schön, dass ich eingekauft und habe und Geld ausgegeben habe und noch mehr Kram in meine Wohnung befördert habe. Zum Thema Minimalismus passt perfekt, würde ich sagen.
Ich finde schon, dass es perfekt passt. Irgendwie schon, denn du hast ja Dinge gekauft, die dir zuhanden sind und die dir langfristig was bringen. Und nicht der Kauf selbst oder das Ding einfach nur zu besitzen war das Ziel der Sache, sondern es zu benutzen und gut zu benutzen. Und das macht, glaube ich, einen großen Unterschied.
Echt? Also ja. Das ist so der Unterschied, wo man sagt als Minimalist, also Konsum an sich ist okay oder kaufen und dann ist es aber kein Konsum, weil ich es nicht um des Kaufens willens mache. Unterscheidet man das so?
Das weiß ich nicht, ob man das als Minimalist tut, aber ich glaube, es gibt einen unterschiedlichen Dingzugriff. Also zuerst mal kann man sich ja darüber verständigen, was ein Ding überhaupt ist, was man also als Objekt, das man sich aneignen kann, überhaupt bezeichnet. Da würde ich sagen, schon Blumen sind so ein Streitfall irgendwie, ob die ein eigenes Wesen haben. Darf ich die jetzt in die Vase stellen, die toten Dinge mir aneignen, nur damit die schön aussehen? Da würde ich als Minimalist vermutlich darauf verzichten, selbst wenn das ein Gebrauchswert ist, mich ästhetisch zu erfreuen.
Aber du könntest sie ja beim Spaziergang finden.
Ja, und Krautsträußchen.
Und dann dürftest du das aber nehmen?
Das weiß ich nicht, ob man darf oder nicht. Also da hast du hoffentlich recherchiert, was die Minimalismusbewegung wirklich will. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht darüber, wie wir auf Dinge zugreifen, wie wir Dinge sehen, wie wir sie konsumieren, was Konsum bedeutet und was eben auch Konsumverzicht bedeutet. Aber die Minimalismusbewegung in sich hat ja so eigene Ziele, oder?
Ja, das Ding ist halt, also ich folge der Minimalismusbewegung ja gerne in sozialen Netzwerken und es gibt ja viele Menschen, die sich da in irgendeiner Form darstellen. Zur Minimalismusbewegung zähle ich zum Beispiel auch die Zero Waste Bewegung,
ja,
weil die sich natürlich auch extrem reduziert, notwendigerweise, um auf Plastik zu verzichten. Und viele dieser Zero Waster machen auch so Decluttering, also entrümpeln ihre Wohnung, ihr ganzes Leben und gucken wirklich danach, was brauche ich eigentlich, was benötige ich wirklich. Und dann hat mir nämlich eine Freundin geschrieben, die liebe Sarah, dass sie sich jetzt auch so ein Buch gekauft hat, um eben sich mit dem Minimalismus vertraut zu machen. Und dann habe ich echt, also ich habe so ein super schlechtes Gewissen bekommen, weil ich wirklich eigentlich so das Gegenteil von einem Minimalisten bin. Also ich bin schon bescheiden so, aber ich kann zum Beispiel mich ganz schlecht von Sachen trennen.
Ja,
aber ich die benötige oder nicht, ist total egal. Aber das ist mir eben noch aufgefallen. Ich habe einen Gutschein bekommen in Form einer Plastikkarte. Ich habe diesen Gutschein eingelöst. Ich könnte diesen Gutschein jetzt wegwerfen. Das mache ich aber nicht, sondern ich lege ihn zur Seite.
Na, wenigstens ist er nicht im Müll.
Naja, aber eigentlich gehört er ja dahin, weil ich brauche ihn ja nicht mehr.
Ja, verstehe. Also, ne? Aber was wäre denn, ja, ist das Gegenteil von Minimalismus, frage ich mich gerade. Gibt es sowas wie ein Maximalismus? Das habe ich mich sowieso gefragt. Heißt das, möglichst viele Dinge um sich herum haben wollen, besitzen wollen? Dann ist das aber nicht dasselbe wie das, was du von dir beschreibst, weil das eher so ein Sammeln von Dingen, die zu dir kommen, ist und dann nicht loslassen. Da würde ich schon nochmal qualitativ unterscheiden.
Genau, das wäre halt nur meine, also das habe ich halt überlegt, ob das ein Unterschied ist, wenn man sich nicht von Dingen trennen kann oder ob man eben Dinge kauft, die, naja, in den Augen eines Minimalisten nutzlos sind sozusagen. Ne? Also ich bin ja auch nicht so ein Deko-Freak oder so. Ich freue mich, wenn ich es irgendwie hinkriege, mal so eine Blume zu kaufen, aber die lebt dann meistens. aber ich habe jetzt irgendwie nicht hier massiv Bilder aufgehängt oder... Ich gucke mir gerne so einen IKEA-Katalog an zum Beispiel und dann sehe ich, was die Dinge kosten und denke dann immer so, what for? Also warum soll ich dieses Geld ausgeben? Ich könnte damit auch zum Beispiel Technik kaufen oder wenn es um Klamotten kaufen geht, zum Beispiel, ich bin diese H&M-Geschichte, kriegt mich irgendwie nicht, weil ich so denke, so ja, aber warum? Warum soll ich das tun? Also warum soll ich ständig neue Sachen kaufen, die billig sind, aber in der Masse hier dann auch wieder teuer? Ja. Und ich kaufe gerne nachhaltige Sachen, die sind teurer und notwendigerweise muss ich davon weniger kaufen, weil ich es mir nicht leisten kann. Finde ich aber auch nicht so schlimm, weil ich das Gefühl habe, die sind ja auch irgendwie haltbarer und nicht so mega modisch, dass ich jetzt ständig neu kaufen müsste. Ist das schon Minimalismus?
Das musst du
oder ist das Konsumverzicht? Ich habe keine Ahnung.
Musst du einen überzeugten Minimalisten oder eine überzeugte Minimalistin fragen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist zumindest kein Konsumismus im engeren Sinne. Also das, was ich eben versucht habe, begrifflich zu unterscheiden. Ich versuche das selbst zu denken, das ist gar nicht so leicht. Ich habe mich zu wenig vorbereitet. Ich hätte ganz viel lesen müssen und Dinge aneignen.
Ja, aber das aber Ding, wenn man das Ding selbst denkt, ja, genau.
Ist auch ganz interessant. Ja. Dann wäre beim Konsumismus, glaube ich, wirklich der Punkt, möchte ich dieses Ding aneignen? Möchte ich diesen Moment des Kaufs und erlebe ich den Kauf als befriedigend? Das Ding steht aber nachher rum. Oder will ich das Ding haben und es steht nachher rum? Ja, er freut mich aber mit seinem Rumstehen. Oder ist der Akt des Kaufs sozusagen ein Durchgang hin zu einem Gebrauch, ob der jetzt ästhetischer Natur ist oder handwerklicher Natur, aber dieses Ding wird mir zuhanden und bereichert mein Leben auf eine gewisse Weise. So. Und allein wenn ich diese Gedanken durchdenke und mich befrage daraufhin, ob ich das Ding in diesem Sinn haben will oder in einem anderen, was es mir geben wird, was ich damit zurückspiegele in die Welt, auch mit Müll, mit Möglichem und so weiter, dann würde ich schon sagen, dass man sich zumindest in die Denkschule des Minimalismus begeben hat, sich nämlich fragt, was man braucht.
Genau, und das ist so, also wer Minimalismus erklärt haben will, kann das ja auch nachlesen. Ich finde die, also ich habe da keinen religiösen, zwanghaften Zugang zu. So, aber nee, trotz aber
sehr
allem,
gut den Begriff
genau,
zu erklären.
Ich frage mich halt, also was ich am Minimalismus total toll finde ist, also als ich umgezogen bin, sind mir ganz viele Sachen schlicht auf den Keks gegangen. Ich denke mal, ich habe nicht viel und dann räumt man das in Kisten und denkt sich, was will ich eigentlich mit dem ganzen Ding? Und du fragst dich ja ständig, wann habe ich das eigentlich zuletzt in der Hand gehabt? Warum räume ich das in die Kiste und warum kann ich es nicht loslassen? Also was bindet mich an dieses Ding? Warum muss ich dieses Ding mit mir rumschleppen? Und warum fällt es mir so schwer, diesen Besitz sozusagen einfach zurückzulassen? Warum kann ich das nicht? Was bindet mich? Und ich glaube, das ist ja das Eigentliche, was ja auch der Minimalismus hinterfragt. Was bindet mich eigentlich an Dinge? Warum muss ich das haben? Warum muss das materialistisch sein? Also warum muss das ein Gegenstand sein? Warum kann das nicht ein Gedanke sein? Warum habe ich Angst, das zu vergessen? Wenn ich das vergesse, ist das schlimm?
Ja, das ist die Frage, ne? Was bindet mich und was, welche Funktion übernimmt das Ding? Es gibt ja so ganz einfache, da gehen wir jetzt in der Psychologie ein bisschen hausieren, so, symbolische Selbstergänzungen. Wenn jemand dringend zeigen muss, dass er eine teure Uhr trägt und dann häufig auf die Uhr guckt, den Ärmel hochzieht und eben zeigt, symbolische Selbstergänzung. Ich bin viel wert, ich kann mir diese Uhr leisten. Denkst du, ja, ist ja gut, ach du Armer.
Das Geile ist, ich würde das nicht mehr bemerken, erst wenn er mir so richtig oder unter die Nase hält. Denn sonst ich würde das nicht merken, weil das sind so Dinge, auf die ich überhaupt nicht achte, auch so bei so teuren Schuhen oder so, ich würde nicht erkennen, ob das ein teurer Schuh ist oder
die
nicht.
Die Gesten fallen vielleicht auf. Also wenn jemand was sehr zeigen möchte, was er
besitzt, genau, dann ich würde aber denken, wie affektiert.
Ein Herzeigen von etwas. Warum? Warum brauchst du das? Warum brauchst du das Herzeigen? Also und dann im zweiten Schritt, warum brauchst du dieses Ding? Aber man fragt sich auch nach der Geste, ne? Warum ist das Zeigen notwendig und warum ist das eine Form von Bindung? Das wäre so ein Stil, den ich mir vorstellen kann, was ein Ding für einen erfüllen kann. Und das andere ist, was du ansprichst, glaube ich, Erinnerungen, dass du Angst hast, wenn du das Plastikkärtchen wegschmeißt, ist die Erinnerung an den geschenkten Gutschein irgendwie nur noch in deinem Kopf und kann eher verloren gehen, als wenn du die Plastikkarte noch hast. Das finde ich auch nachvollziehbar. Wir sind ja in einer Welt, in der wir mit ganz vielem ständig konfrontiert und beschäftigt sind und eben nicht nur Dingen. Und dass wir versuchen, Gedanken an Objekte zu binden, ist ja, das ist alt wie die Menschheit, nehme ich an. Also ich meine, alle Schriftträger funktionieren auf diese Weise, alle Datenträger, ne? Dass wir versuchen, was zu bündeln und das möglichst klein auch zu bündeln. Talismane funktionieren ja auch so. Da hatten wir es ja von. Und dann kann das eben unterschiedliche Werte haben. Also der Kaufwert ist das eine, der Gebrauchswert das andere. Und dann kommt halt noch was hinzu, was ich würde sagen, so emotionale Aufwertungen. Sonst ergibt auch Design überhaupt keinen Sinn. Ich habe darüber nachgedacht, dass viele Kritiker in dieser Dingbewegung auch sagen, naja, wir haben so einen verdinglichten Zugang zur Welt. Also wir neigen dazu, Objekte als unbeseelt zu erleben und finden das auch komisch in so animistischen Kulturen, wo Dinge eine Seele haben, da würden wir immer sagen, boah, das ist so eine Vorstufe von unserer vernünftigen Weise, die Welt zu sehen, was natürlich Quatsch ist, ne? Dinge haben natürlich eine Seele. Ja, aber da kann man von Verdinglichung sprechen. Und trotzdem, wenn wir das nicht auch machen würden, ergäbe zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, ein Museum für angewandte Kunst zu haben und sich das anzugucken. Also natürlich binden wir da Kultur auch an Dinge des täglichen Gebrauchs und werten die auf durch Design und Gestaltung. Und das tun wir, glaube ich, weil wir dem Wert zuschreiben.
Mhm. Also ja, ich überlege gerade so, also wenn ich mir dann so ein Designermöbel kaufe, wertschätze ich eigentlich die Idee, die dahinter steckt und die in der Existenz steckt und schreibe ihr einen Wert zu und bin deshalb wahrscheinlich bereit, da viel Geld für zu bezahlen. Ja. Und dann kommt natürlich dazu, wenn ich mir das in die Wohnung stelle, dann drücke ich damit natürlich auch meine Wertschätzung für Design aus. Also kann mich dann als feingeistiger Mensch positionieren vor meinen Freunden oder was auch immer. Oder vielleicht auch nur zum eigenen Vergnügen, das will ich gar nicht ausschließen. Dann geht mir persönlich wahrscheinlich einfach die Ästhetik ab. Weiß ich nicht.
Glaube also, ich nicht. Das ist ja eine andere Ästhetik.
Ich kann tatsächlich ich finde das total toll. Ich mag auch Kunst und ich gucke mir das gerne zum Beispiel im Museum an, aber das reicht mir. Ich muss das halt nicht, muss das nicht besitzen. Und natürlich ist es trotzdem gut, dass Leute das besitzen, weil sonst können Künstler und Designer nicht leben davon. Mhm. Das bedingt sich ja.
Ja, genau. Und wer die Idee hat, soll dafür ja auch gern bezahlt werden. Also Leute sollen die Originale kaufen und nicht irgendwelche Nachbauten. Das ist mir alles sehr recht. Aber in der Tat ist es bei mir auch so, dass ich die Eigenzeit der Dinge sehr schätze, dass die so aus der Zeit fallen können, aus der Vergangenheit kommen können, alte Dinge und so weiter.
Ungefähr fast alle Aber Möbel auch, hier in diesem Raum, ehrlich gesagt.
Siehste.
Das sind gebrauchte Sachen.
Ja, genau. Gebraucht sein können, haben sich Gebrauchsspuren vielleicht schon unter die Haut des Dinges geschrieben. Das kann ja sehr charmant sein. Oder sie verweisen auch auf eine mögliche Zukunft. Manche Dinge kauft man ja auf Zukunft hin. Also
das Gelsenkirchener Barock, das ist für die Ewigkeit gemacht.
Wer weiß, wenn du dein Kinderzimmer so einrichtest, junge Eltern machen sowas, oder? Die kaufen Dinge so für die Zukunft ganz oft.
Die ist aber immer sehr kurzlebig, die Zukunft, weil die Bettchen werden ja sehr schnell zu klein.
Ja, die können aber zum Teil auch mitwachsen. Jedenfalls ist das eine, also das in der Zeit aus der Zeit sprechen zu lassen oder in Zukunft verweisen zu lassen, aber auch die Eigenzeit der Dinge, die sie in ihrem Gebrauchswert definiert. Also wie lange ich brauche, um dieses Buch zu lesen, das spricht das Ding auch mit sich aus, finde ich. Also man sieht ja, keine Ahnung, da kommt eine Kiste mit ganz vielen Möbelstücken und ich sehe schon, wird ewig dauern, bis ich das zusammengebaut habe. Aber danach werde ich stolz sein. Also auch die Eigenzeit der Dinge ist sowas und eben der eigene Ort. Da komme ich an, warum kann das nicht im Museum sein und ich kann da auch Freude dran haben. Natürlich würde ich meine Lieblingsbilder gerne öfter angucken als immer den ersten Donnerstag im Monat, weil ich dafür
ins Museum kann.
Genau. Und dann vor dem Bahnhof von Perpignan rumhängen kann, eine Stunde lang und die anderen Leute wegscheuchen, die meinen ästhetischen Genuss stören. Aber ich muss das nicht zu Hause haben, weil es zu Hause auch ein anderes Ding wäre, weil es im Kontext erst Sinn ergibt. So ein Schreibtisch zum Beispiel, wenn man in Häusern ist von berühmten Menschen, die dann irgendwann zu Museen erklärt werden, finde ich das immer hochintim.
Ich wollte gerade sagen, welche berühmten Menschen besuchst du so, aber ja, das macht Sinn.
Ja, manche fiese Angehörige, wie die fiese Schwester von Nietzsche, ne? Fiese Frau, muss man jetzt mal sagen, wie die den ausgeschlachtet hat, den armen Mann. Und sein Arbeitszimmer musealisiert und dann stehst du da drin und denkst so, boah, nee, irgendwie ist das, nee, ich möchte doch nicht in den Unterhosen rumwühlen von jemandem. Also nicht in diesen.
Sind da noch Nietzsches Unterhosen?
Nein, aber es gibt ja Jesu Windeln zum Beispiel. Na, das sind Reliquien, das ist nochmal was anderes.
Ich wollte gerade sagen, die hat er aber nicht in seinem Wohnzimmer. Also.
Wo hat er überhaupt gewohnt?
Ja, eben. Ja,
er wohnt in uns. Nee, aber in den bei Schreibtischen zum Beispiel, da habe ich direkt so einen persönlichen Bezug zu. Mhm. Ist ja logisch, weil ich ein Schreibtischmensch bin in bestimmter Weise. Und mir dann angucke, wie könnte man den noch benutzen? Wie liegen die Dinge da aufeinander zugeordnet? Da ist ein Sinngefüge in den Dingen und ihrem Bezug zueinander, weil die jemandem etwas bedeuten und jemand sie benutzt. Und das kann ich total gut nachvollziehen.
Das ist schon fast eine Beleidigung für meinen wunderschönen antiken Schreibtisch, dass ich da wild einfach Rechnungen drauf werfe.
Ja, Rechnungen sind immer schlecht.
Aber sie müssen irgendwo hin.
Nee, wieso? Wenn du die da brauchst, dann sind die auch keine Beleidigung. Natürlich nicht. Sie sind Ausdruck dessen, was dich gerade beschäftigt, würde ich sagen.
Aber dieser schöne alte Schreibtisch hätte vielleicht irgendwas Hübsches verdient.
Spricht er denn zu dir? Sagt er, ich möchte bitte nicht mit sowas beladen werden.
Nee, der steht leider auch irgendwie im falschen Zimmer hier.
Ach so, den hörst du nicht bis hier rüber.
Richtig, genau. Der schafft es nicht durch die geschlossene Tür.
Ja, ist witzig.
Das ist das Problem.
Ja, dabei hat er vier Beine.
Naja, er ist auf jeden Fall immer so beladen, dass ich lieber am Küchentisch sitze.
Ist auch eine Aussage, oder? Wie du deinen Schreibtisch benutzt.
Ach ja, nee, das ist eher so eine Aussage über mein chaotisches Wesen, glaube ich.
Und deinen Nicht-Minimalismus.
Ja, also das ist halt wirklich, also ich bin schon nicht so ein Mega-Konsummensch, aber ich bin wirklich auch kein Minimalist und das liegt zum großen
Minimalistin.
Teil. Ja, ich bin geschlechtsneutral, keins.
Kein Minimalist.
Keins Minimalist. Nein, aber es ist so, ich würde es gerne, also es nervt mich wirklich, ich würde es gerne loswerden, aber du brauchst natürlich dann wieder Zeit, dich damit auseinanderzusetzen, was hast du, was brauchst du, warum hast du was, was bindet dich und wie wirst du es los? Das ist ja ein Prozess. Also ich finde, sich Dinge anzueignen geht viel schneller, als sie wieder loszuwerden.
Gar nicht. Echt?
Echt?
Nee, ich gar nicht. Ach, das ist ja lustig. Ja, bei mir dauert das empfundene 100 Jahre, bis mir ein Ding wirklich lieb und ans Herz gewachsen ist. Dann kann ich es nie mehr loslassen, aber alle anderen Dinge sind mir ziemlich wurscht. Ich kann super loslassen. Was mir nicht ans Herz gewachsen ist. Ja, die wachsen einem ja schnell ans Herz, wenn man sie liest. Dann haben die ja Gebrauchsspuren und meine Gedanken sind da mit drin und ich habe mit dem Ding kommuniziert.
Ja, eben.
Das war's anderes.
Ja, aber Bücher ist zum Beispiel das, was du am allerwenigsten immer und immer wieder benutzt. Also es mag jetzt vielleicht bei Philosophiebüchern so sein, dass du die häufiger benutzt, aber ich habe ganz viele Bücher, die lese ich einmal oder zweimal und benutze sie nie wieder.
Ach so, die gebe ich auch weg. Also so Romane, die ich nicht nochmal lese, die gebe ich tatsächlich weg. Es sei denn, ich habe mir da Stellen angemarkert und ich gucke da aber auch nochmal rein. Wenn was Schönes war, male ich ein Sternchen daneben. Ich gebe das zu. peinlich. Ja, und dann gucke ich schon nochmal rein. Aber von den Büchern, von denen ich weiß, das ist jetzt ausgelesen, da gucke ich eh nicht mehr rein. Ich habe praktischerweise so einen Bücherschrank vorm Haus und die kommen dann da auch rein.
Aber ich lebe, und das finde ich halt manchmal wirklich so ein bisschen abstrus, ich lebe halt in einer Welt der Möglichkeiten im Sinne von, es wäre ja möglich, dass ich nochmal reingucken wollen würde.
Ja.
Also so ein bisschen so ein Leben im Konjunktiv, verknüpft mit einer Vorstellung und Vision davon, irgendwann so viel Zeit zu haben, dass ich mich wieder dem zuwenden kann, viel intensiver, als ich das jetzt tue. Und
das meinte
auch
ich auch
kann.
Mit dem Zukunftsbezug der Dinge und ihrer Eigenzeit, dass wir so Zuschreibungen machen davon, wann werde ich etwas davon haben. Klassisch ist ja der Ruhestand, bis dahin Dinge aufzusammeln. Oder auch, Entschuldigung, meine Eltern sind ganz vernünftige Menschen, aber dass die erst vor ein paar Jahren angefangen haben, Dinge, die sie geschenkt kriegen, auch tatsächlich zu benutzen, das ist schon ein bisschen verrückt, weil sie immer gesagt haben, nee, ja, noch nicht aufmachen.
Der Weinkeller ist voll und jetzt saufen sie endlich.
Pralinchen essen. Da ist jetzt schon grünes Moos drauf, aber ist egal. Nee, bitte. Aber wenn die jetzt was geschenkt kriegen, was zur Benutzung ist, dann wird es auch ausgepackt und benutzt. Und vor ein paar Jahren noch nicht, weil es dieses Versprechen darauf hatte, irgendwann werde ich Zeit haben, ich werde es besser wertschätzen können als jetzt so im Umlauf und so weiter. Und das ist ja auch gar nicht so unvernünftig, dieser Gedanke, dass man etwas in Zukunft aufschiebt. Der ganze Maschinengedanke war mal so gedacht.
Die aber es widerstrebt ja total der Jetztzeit so, ne? Also ja, es widerstrebt total diesem Trend, du musst jetzt leben, du musst jetzt alles machen, du musst jetzt alles mitnehmen, es gibt keine Zukunft und vielleicht gibt es nie einen Morgen und du hast so einen krassen Erlebnisdruck und da steht dieses Aufschieben und in die Zukunft denken ja komplett dem entgegen sozusagen.
Ja, Prokrastination, Ding-Prokrastination sozusagen. Ja, das ist ein Statement.
Ding-Prokrastination. Ne? Ja, das schreibe ich mir jetzt gleich auch schon mal auf. Ich habe schon eine mentale Notiz gemacht.
Auf einen Zettel. Ich habe zum Beispiel libidinöse Beziehungen zu Stiften, zu wenigen, aber zu einigen, zu diesen ich nicht. Den kenne ich ja noch gar nicht.
Ich habe hier so einen Stift, der hat mehrere Minen, die hat mein Vater früher mal gehabt, aber aus Metall.
Ja.
Genau, das klackt jetzt so schön.
Ich habe jetzt wieder einen, in dem so ein Schiff fährt. Mein Bruder hatte nämlich früher einen Kuli, wenn man den so umkippte, dann fuhr da ein Schiff drin und ich habe 20 Jahre damit verbracht, den haben zu wollen, bevor ich dann einen zum Geburtstag bekommen habe. Yay! Das ist selten so ein schönes Geburtstagsgeschenk.
Dass es den auch immer noch gibt, nach 20 Jahren.
Wie klar.
Ja, klar.
Klar, Sammler.
Okay. Ach so, du hast jetzt seinen Stift.
Nein, der funktioniert nicht mehr. Ich habe einen ähnlichen Stift in Blau statt in Rot, weil Blau ja auch die viel freundlichere Farbe ist.
Nicht so aggressiv.
Genau. Und da fährt ein Schiff drin. Und selten hat mich ein Geburtstagsgeschenk so glücklich gemacht. Das ist halt auch was Komisches, wenn man so ein komischen Dingbezug hat, dann können Menschen einem ja eine Freude machen mit so 1 Euro geschenkt.
Total. Also
denken dann aber, oh nein, das ist nicht gut genug, es ist nicht wert genug. Aber
nee, das habe ich nicht. Ja, ja.
Ja, ja.
Also wenn es zum Beispiel eine Wertschätzung meiner Person im Gedanken ausdrückt, dann kann ich das viel, viel eher wertschätzen, als wenn es jetzt unglaublich teuer ist und ich denke so, ja.
Ja, aber vielleicht ist das ein Talent eigentlich, das du hast zum Minimalismus, denn wenn man in Gedanken was wertschätzen kann, es theoretisch haben könnte oder es reicht, dass es an einem anderen Ort aufbewahrt wird oder zu einer anderen Zeit wichtig war, dann muss ich es ja nicht in meinem nahen Umfeld haben und dann kann ich es vielleicht gar nicht erst in mein nahes Umfeld bringen, wenn es dir schwerfällt, es dann wieder loszulassen, ist vielleicht klüger, es gar nicht erst in dein Umfeld zu bringen.
Ja, aber Leute bringen ja sehr viel ins Umfeld, ne? Ja. Also man muss ja sagen, Leute bringen sehr viel mit. Immer.
Ist das so?
Ja, so
ein Geschenk. Ich nehme alles immer wieder mit.
So an Geschenken oder ich muss mich, glaube ich, bei ganz vielen Freunden jetzt danach sofort entschuldigen. Aber was ich wirklich schlimm finde, ist, wenn Leute Flaschen mitbringen, Pfandflaschen, und die nicht wieder mitnehmen.
Freust du dich nicht über die 3 Cent?
Nee, weil dann muss ich in den falschen Laden gehen. Dann muss ich in Läden gehen, in denen ich sonst nie verkehre und einkaufe und muss da an diese Pfandautomaten, die die Flaschen dann auch immer nicht annehmen, weil ja jede Eigenmarke nur, du musst ja dann irgendwie
bist du zu Läden höflich zu sagen, hier, nimm die Flasche wieder mit?
So gucke ich ja gar nicht drauf. Also ich gucke ja nicht erstmal, wenn jemand geht, den überall nach, so, jetzt irgendwie wieder eine Flasche stehen, das checke ich immer erst am Tag später und dann denke ich so, jetzt musst du wieder in den doofen Laden gehen und so. Ja.
Ja, die müssen einfach so viel da lassen, dass du plötzlich entschuldet bist. Und dann freust du dich.
Vielleicht muss ich mal
30.000 Euro Flaschenpfand. Wann hast du die denn hier gelassen?
Genau. Und toll. Das ist wahre Freundschaft.
Ja, oder? Wenn man das da ließe, wäre das.
Ja, aber das sind auch, also, ich weiß auch nicht, so Geschenke. Deswegen, ich sag halt immer, bitte schenkt mir nichts, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Geschenk ist, das nur rumsteht, ist A, sehr groß und B, ich habe alles. Also ich habe nicht das, ich lebe überhaupt nicht in dem Bewusstsein, dass mir noch irgendetwas fehlt, das ich nicht selber beschaffen könnte, wenn es denn unbedingt nötig wäre.
Ja. Ja, das Bewusstsein teile ich. Also ich habe häufig das Gefühl, Besitz belastet. Das ist wirklich so.
Ja.
Ich möchte gerne wenig besitzen, damit ich nicht viel zu verlieren habe. Das ist verrückt, aber nee, ist eigentlich nicht verrückt.
Aber,
nee,
es ist auch, bei mir ist der Gedanke halt gekommen, zum Beispiel, was, wenn jetzt hier was passiert? Den Gedanken habe ich ja aufgrund der Auseinandersetzung mit meiner Familiengeschichte auch gar nicht so unhäufig. Und natürlich auch nicht, wenn ich sehe, was auf der Welt passiert, ne? Also, was würde ich denn mitnehmen? Ich bin ja jetzt jedes Mal umgezogen. Also, ich bin jetzt in Köln 8-mal umgezogen, glaube ich. Und jedes Mal wurde es mehr, ja? Also, die Wagen wurden größer, die ich brauchte, die Leute wurden mehr, die ich brauchte, um meine Klamotten zu schleppen. So, also ich könnte jetzt nicht mehr ins 16 Quadratmeter WG-Zimmer, dafür habe ich einfach zu viel Scheiß. Das muss man einfach
aber
sagen.
Aber den würdest du doch dann wieder loswerden, oder?
Ja, aber wenn ich dann, also wenn ich dann sozusagen meine Klamotten packen müsste über Nacht und dann könnte nur einen Bruchteil meines Lebens mitnehmen, ja, also so viel, wie ich tragen kann, was wäre das? Was würde ich denn mitnehmen? Und wenn ich mich jetzt trennen würde von allem, was ich nicht mitnehmen würde, könnte ich dann kein normales Leben mehr führen im Jetzt sozusagen, ja? Mhm. Also wie viel würde mir tatsächlich denn fehlen? Mhm. Auch im Hinblick zum Beispiel auf meinen Kleiderschrank.
Fehlen oder vermissen? Also es würde
fehlen. Ich dachte so richtig fehlen. Also vermissen ist so ein Ding, ja, das passiert, irgendwie, dass man Dinge vermisst.
Wäre nett zu haben, aber braucht man nicht. Aber wirklich, weil man es braucht, vermissen.
Genau, richtig. Also weil es eine Notwendigkeit hat. Mhm. Ähnlich geht mir das mit meinem Kleiderschrank. Also ich habe nicht besonders viele Klamotten, glaube ich, so im Verhältnis zu vielen anderen Leuten. Aber ich habe überlegt, warum behalte ich eigentlich Sachen, die ich wirklich jetzt auch schon ein Jahr oder zwei nicht angehabt habe? Hm. Die sind noch okay, ich könnte sie einfach auf dem Trödel verkaufen oder jemandem schenken oder was auch immer. Ich behalte die aber. Warum? Also warum behalte ich die? Warum werde ich die nicht einfach los? Dann könnte ich vielleicht einen Schrank sparen.
Und hast du denn eine Antwort, warum du die behältst?
Nee, irgendwie nicht. Nicht so richtig. Hm. Also das ist so, also ich glaube immer, dass man die nochmal anziehen könnte. Völlig unabhängig davon, dass, weiß ich nicht, die Mode jetzt von den ganz engen S-T-Shirts auch langsam mal weggegangen ist und vielleicht für eine jetzt fast 40-Jährige latent bauchfrei auch nicht mehr so richtig die adäquate Kleidung ist.
Ja.
Weiß ich nicht. Muss
aber
jetzt.
Die Kleidung, da habe ich einen super Tipp für. Ne?
Ja.
Soll ich den jetzt öffentlich?
Ja, bitte. Ja, mach mal.
Pass auf.
Ja.
Ich höre. Es gibt eine Evolution der Kleidungsstücke. Wenige wissen davon. Es gibt Kleidung, und die ist im ersten Zustand gut für die Arbeit. Im zweiten Zustand ist sie gut für daheim rum. Mhm. Im dritten Zustand ist sie noch gut für den Sport. Und im vierten Zustand gut für den Garten. Und danach ist die sowas von durch, dann kannst du sie wirklich wegtun.
Ja, in einer Großstadt möchte ich gerade fragen, wer hat einen Garten?
Ach so, ja, für Tätigkeiten, Straße kehren gilt auch, Hundekot aufsammeln.
Du, ich habe jetzt auch neulich irgendwie so Upcycling-Ideen gesehen, die ich ganz großartig finde für alte T-Shirts, wo man zum Beispiel so Hängeampeln für Lampen draus basteln kann, indem man die so in Streifen schneidet und zusammenknotet. Das sieht auch überhaupt nicht so schwer aus, aber dann denke ich immer so, nee.
Da müsstest du ja auch Hängeampeln besorgen. Das ergibt ja keinen Sinn, nur weil du die Dinger dann hast, wo so neue Dinge
anschaffen. Ich habe hier drei Hängepflanzen, die könnten da wunderbar platziert sein. Die sind in hässlichem Plastik, aber die gab es halt nur so. Und das hat mich auch schon wieder genervt. Ich wollte die eigentlich anders haben. So, jetzt habe ich Hängeampeln mit Plastik, musste schon wieder Plastik kaufen.
Ich freue mich ja immer über alles aus Bakelit. Ein Bakelit. Bakelit, super Werkstoff. Das war noch Plastik gewesen. Richtiges Plastik. Das verrottet in 4000 Jahren nicht. Aber dafür gibt's wenige Gegenstände. Hier, deine Griffe vom Buffet.
Ja.
Die sind, glaube ich, aus Bakelit. Ach. Es sei denn, es ist Elfenbein. Dann bist du jetzt wirklich unten durch.
Dann hätte ich es aber immer noch nicht selber. Also, das ist ja ein.
Dem Elefant aus dem Maul gerissen hast du es nicht. Nein.
Aber ich glaube nicht, dass das Elfenbein ist. Nein, dieser Schrank war nicht teuer genug dafür. Aber er ist alt. Er ist wirklich original 60er.
Ja, und dass man sein Herz an Dinge hängt, das ist doch auch nachvollziehbar und normal. Auch an Kleidung. Warum nicht? In der Kleidung hast du was erlebt. Ich habe schon auch einen Bezug zu Dingen.
Aber wir sagen ja beide, dass Besitz auch irgendwie belastet. Also,
ja, ne? Ich trenne mich auch ständig.
Ich habe mich jetzt, als ich umgezogen bin, tatsächlich von sehr vielen Sachen getrennt und habe müllbeutelweise alte Klamotten in die Altkleidersammlung beziehungsweise zur Textilverwertung gegeben und habe aber immer noch das Gefühl, ich habe eigentlich viel zu viel.
Ist ja auch zu viel. Wahrscheinlich hast du genug bis an dein Lebensende, um dich zu kleiden im Sinne von dich vor der Witterung schützen. Mhm. Aber Mode ist eben auch mehr als das. Wir hatten es ja eben schon von Design. Natürlich versuchen wir auch, uns so entsprechend zu kleiden, dass wir zeigen, wer wir sind mit der Kleidung. Wir hatten es ja mit dem symbolischen Kapital auch schon.
Und der demokratischen Jogginghose.
Genau.
Ist eine herrliche
Folge. Home Couture. Tragen geht nicht überall und nicht immer. Ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, dass meine Freundin Christina, die aus Berlin kommt, immer sagt, sie kommt gern nach Köln, weil es hier so egal ist, was man anhat. Ich weiß nicht, ob das so der einzige Grund ist, nach Köln zu kommen. Aber ja, kann schon sein. Aber wir haben natürlich auch eine Beziehung zu allem, was an uns ist und was wir zeigen, die über den Gebrauchswert hinausgeht.
Und was nach uns riecht.
Ja, genau.
Auch manchmal nicht mehr so angenehm, ehrlich gesagt, aber.
Du hattest gesagt, Geruch ist Anwesenheit.
Ist ja auch so.
Ja.
Ja.
Aber wenn.
Mein altes Ich riecht aus dem T-Shirt.
Wenn nicht alles immer anwesend sein muss, ne? Wir gerade geklärt haben, dass es auch okay ist, wenn es abwesend woanders ist, dann darf das ja auch woanders vor sich hin stinken, das T-Shirt.
Ja, auf jeden Fall. Auch
als
gerne
Putzlappen.
Als Putzlappen, das wäre schön. Mit dem alten Achselgeruch im Bad putzen.
Ja.
Irgendwie überzeugt mich das jetzt nicht so richtig.
Nein, aber ich glaube, es ist ganz leicht eigentlich von der, nein, was heißt ganz leicht? Aber es ist ein relativ kleiner Schritt im Überstieg zwischen der Haltung, mir bedeuten Dinge was und ich kann die kaum loslassen, zu mir bedeuten Dinge was und deswegen will ich wenige haben. Denn der Minimalismus verzichtet ja nicht auf Dinge, weil sie nicht wert wären zu haben, sondern weil die wenigen, die man dann hat, wirklich was wert sind. Weil das diejenigen
sind, die man benutzt. Und langlebig im besten Falle, ne?
Also, genau. Und auch schön, glaube ich. Also die, die man als schön empfindet, die man gerne um sich hat. Die
und das ist wirklich das, was mich total reizt daran. Mhm. Alle diese Minimalismus-Blogs und so, deren Wohnungen, deren Lebensräume sehen schön aus. Die sehen schön aus, weil sie eben nicht wie in meiner Wohnung alles durch die Gegend fliegen haben. Weil sie haben einfach nicht genug, um es durch die Gegend fliegen zu lassen. Das
aber
ist nicht existent.
Anderes Schön, also es gibt doch auch so ein pompöses Schön und einen riesigen, weiß ich nicht, alles Zeug, das ganze Zimmer vollgestopft und sieht irgendwie cool aus bei der Oma. Oder man ist gerne da, obwohl es so museal ist.
Ja, aber so ist es ja bei mir zum Beispiel nicht. Also es ist ja jetzt nicht museal noch Oma, sondern es ist halt einfach, muss man sagen, schlichtes Chaos.
Aber ich finde auch im Chaos liegt Würde. Hier sind unnerste Überst, habe ich kürzlich noch jemandem beigebracht, das Moselfränkisch. Und unnerste Überst heißt das unterste zu oberst, wie bei Hempels unterm Sofa.
Ja,
falls der Hempel zuhört, schöne Grüße.
So sieht es auch übrigens auf meinem Schreibtisch aus. Und das, obwohl
ich ihn manchmal auch.
Obwohl ich ihn vor Ritas Ankunft aufgeräumt habe.
Echt?
Das ist
jetzt
schon der aufgeräumte Zustand dieses chaotischen Schreibtisches.
Ist ja lustig.
Ja.
Na, meiner sieht immer in Durchgangsstadien unordentlich aus. Wenn ich ganz viel Unordnung im Hirn habe, habe ich gern Ordnung um mich rum. Das heißt, ich habe immer gerne Ordnung um mich rum. Aber manchmal.
Mein Hirn ist so unordentlich, ich muss aufräumen.
Das ist echt so. Mir. Wenn mich viel beschäftigt, dann schaffe ich äußere Ordnung.
Vielleicht ist es bei mir umgekehrt. In meinem Gehirn ist alles so sortiert, dass ich irgendwie um Unordnung brauche, um das auszugleichen.
Da haben wir es doch. Genau.
Yin und Yang. Mensch.
So, ganz einfach. Wir können das beenden. Die Minimalisten haben derart viel im Kopf. Die brauchen nichts um sich rum. Ja, vielleicht ist das so. Dass man wirklich in Erinnerung an Dinge oder in der Imagination von Dingen irgendwie sein Glück hat und die gar nicht haben muss. Das kann ja sein. Also bei mir ist Unordnung und Dingverteilung A, um aufräumen zu können. Das muss ich zugeben. Ich mache manchmal Unordnung, um Ordnung schaffen zu können, weil mich das beruhigt.
Ja.
Und auch, weil es bestimmte Stadien des Nachdenkens über Projekte und sonst was gibt, in denen das unausweichlich ist, dass man Dinge um sich rum hat. Und seien es Bücher, Stifte, Zettel.
Ich sage dazu nur Steuererklärung.
Geht nicht anders, muss man um sich rum ertragen. Aber da muss man ja nicht zusätzlich zum Beispiel, das ist was, wo mir der Verzicht leicht fällt, noch 329 Produkte.
Kosmetikprojekte.
Braucht man nämlich nicht, wenn man ehrlich ist.
Ja, auch tatsächlich, auch das ist so ein Ding. Also ich versuche mich immer damit zu beschäftigen. Dann jedes Mal, wenn ich damit anfange, merke ich, oh ey, das ist echt das ist so ein Prozessriemen. Da stecken so ganz viele Dinge dran und da hängt total viel dran, weil man das schon jahrelang anders gewöhnt ist einfach.
Klar.
Und zum Beispiel freue ich mich total, Nippes macht den nächsten Unverpackt-Laden auf und ich freue mich da total drauf, weil es mich tatsächlich...
Weil du nicht mehr nach Lindenthal musst.
Genau, weil ich nicht mehr nach Lindenthal muss, wo ich ja dann auch nicht hinfahre, weil ich diesen Weg ja nicht finde. Mhm. Also muss ich ja einfach zu meiner eigenen Schande gestehen, ich mache es halt einfach nicht.
Du könntest dir einen Ariadne-Faden hinlegen.
Ja, genau, ich könnte mir einen Ariadne-Faden hinlegen. Das ist übrigens meine Lieblingsgeschichte von meinem Vater gewesen immer. Wir haben nämlich nicht Grimms Märchen gehört, sondern auch, aber wir haben vor allem den griechischen.
Na, das erklärt einiges.
Ja. Ich fürchte auch. Und da gingen einige Hirnwindungen bei drauf. Nee, aber das ist so, ich freue mich da total drauf, weil ich nicht mehr so viel wegschmeißen muss. Also das Ding ist, es ist mir total bewusst und ich versuche das auch umzustellen, aber ich habe aus diesem Vorzustand sozusagen, also bevor ich das umgestellt habe, Altlasten. Und die wird man, finde ich, nicht so schnell los. Also,
ja,
weil das echt so eine Auseinandersetzung ist. Ich habe so Kosmetiksachen auch, ne?
Ja.
Die passen jetzt glücklicherweise in so eine kleine Holzkiste. Die Ich hatte so einen Krempel. Ich habe ständig zum Beispiel, keine Ahnung, war so Mitte 20, Lidschatten in tollen Farben gekauft, die ich nie benutzt habe, weil ich mich einfach nicht schminke. Aber so völlig unbedacht. Da man folgt so einem Impuls, dann kostet das nicht viel und dann kauft man es, um es zu besitzen und es dann doch nie anzuwenden. Mhm. Und das fand ich schon ein Schritt, sich immer wieder zu fragen, brauche ich das jetzt wirklich? Muss ich das wirklich kaufen?
Das ist auch eine Weise, das Begehren auszuschalten und sehr zu vernünfteln, ne? Diese Impulse und diese spontanen Triebe in Bezug auf Konsum einzuhegen und zu sagen, ich folge denen nicht, ist natürlich eine sehr vernünftige Haltung, die dezidiert nicht lustbetont ist. Also du machst keine Lustkäufe, nur weil du das jetzt gerade haben
willst. Ja doch, leider schon.
Ja, ja, als Minimalistin, wenn genau. du da angekommen bist. So. Und das empfinden natürlich viele genau wie den Verzicht bei Nahrungsmitteln und Ähnlichem als immanenten moralischen Vorwurf, weil du damit einen Vorschlag machst, wie es mit der Welt so funktionieren könnte, der letztlich eine Form von Versagung von dir verlangt, die einen Vernunftprozess erfordert. Und viele sind halt nicht bereit, den zu gehen oder würden sogar sagen, nö, finde ich nicht schön, ich möchte anders leben. Also es gibt ja auch Menschen, die volle Lotte konsumieren, in der Konsumästhetik aufgehen. Ja,
ich glaube, das sind sogar sehr, sehr viele. Folgen. Also, ja, weil genau. es natürlich auch mit.
Und nur damit hadern, dass zu wenig Kohle da ist, noch mehr Dinge zu kaufen.
Ja. So, aber da steckt natürlich auch eine Lust drin. Das ist nicht so, also ich kann das sogar nachvollziehen, aber es ist mir, diese Befriedigung ist mir tatsächlich zu kurzfristig.
Na, ich glaube, dein Begehren ist ein anderes, genau. Also du findest dann Befriedigung eben darin, das nicht zu tun,
glaube ich. Müssen wir jetzt eigentlich einen explizit hinschreiben?
Ach so, wegen Begehren?
Begierde. Und Befriedigung und so.
Ach so, ja, das kann auch sowas sein, über was ich jetzt nicht rede.
Minimalistisch, nein.
Nee, da kann man auch Maximalist sein.
Ja, das kann man ja auch. Das machen wir in einem anderen Podcast nach 20 Uhr.
Ich denke kurz einfach und sage es nicht. Achtung, nicht gesagt.
Brav.
Gut.
Oder auch nicht. Ja, aber es ist ja wirklich so. Es ist also für mich persönlich ist es keine nachhaltige Befriedigung, weil ich mich nicht immer wieder an diesem Kauf erfreue. Ich finde auch Einkaufen von Klamotten ist so ein notwendiges Übel. Natürlich kann ich mich auch dann freuen, wenn ich was gefunden habe, was mir wirklich gefällt. Streifenshirts zum Beispiel. Ich liebe Streifenshirts. Ich habe noch viel zu wenig davon. Aber auch da ist halt so, gut, jetzt fange ich an, Streifenshirts geil zu finden, ja. Muss ich jetzt deswegen 20 Streifenshirts kaufen, damit ich für die nächsten 10 Jahre genug Streifenshirts habe?
Ja, das Problem entsteht ja da, wo starke Wertungen und schwache Wertungen dessen, was richtig oder gut wäre, in Konflikt geraten. Also wenn deine schwache Wertung ist, Streifenshirts sind geil. Ja. Und die starke, ich bin ein Mensch, der möglichst wenig wegschmeißt, was Nachhaltigeres und letztlich was eine größere Aussage über dich als Person macht, als ich mag Streifenshirts, deswegen starke und schwache Wertung. Mhm. Wenn die konfligieren, dann musst du natürlich eine Entscheidung treffen, entweder der Schwachen zu folgen und zu sagen, naja, das widerspricht dann leider meinem Selbstentwurf, entweder muss ich den Selbstentwurf korrigieren und sagen, ich bin gar keine Person, die verzichten will, oha. Oder, oh, da habe ich jetzt kurz eine Ausnahme gemacht, schalala.
Aber in
Wirklichkeit ist es alles ganz anders. Ja,
aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die du nicht bedacht hast. Man kann dieses eine Shirt auch einfach öfter waschen.
Ja, zum Beispiel. Ja. Oder färben, batiken.
Nee, ich batige doch meine Streifen nicht. Nein. Ich kaufe doch keine Streifen,
um die zu batiken. Ich habe immer sowas gemacht. Wir haben alles gebatikt eine Zeit lang. Das war wirklich schlimm. Und dann wird es auch immer, die Sachen werden ja logischerweise auch kürzer, wenn man immer ein Stück abschneidet. Aber dann kann man was von dem gebartigten anderen wieder dran nähen, zeitlang.
Ich sehe dich vor mir in einem Batik-Flickenteppich.
Nee, ich hatte eine Batik. Willst du das hören?
Ja.
Ernsthaft.
Wir wollen es alle
hören. Ich habe die Hose noch und die passt mir auch noch. Und
das ist unverschämt.
Ein Bein ist grün und das andere lila.
Gebartigt.
Ja, gebartigt, jawohl. Und,
so kreisförmig oder so wilder?
Es sind Kreise auch drauf, unter anderem. Ach ja.
Wir möchten schon jetzt auch so irgendwann ein Foto davon sehen, glaube ich.
Ich fand das cool. Ich habe das damals, der kennt mich gar nicht mehr, der Mann, dem ich das nachgemacht habe. Patrick Maisborn hatte so eine
Hallo!
Wenn du uns jetzt hörst. Hatte so eine Hose und ich fand die super. Habe ich mir nachgebartigt. Da war ich in der 7. Klasse.
Also es geht auch handwerklich.
Siehst du, und ich habe die auch nicht weggetan, aber es ist die einzige Hose von damals, die ich nicht weggetan habe, weil ich zu der natürlich eine Beziehung aufgebaut habe, im Gegensatz zu Patrick Maßmann.
Vielleicht hat der die auch noch.
Es war nur die Hose.
Ihr könntet mal im Partnerlook?
Nein, nein, ich denke nicht.
Jedenfalls. Pass auf, über diesen Podcast finden wir jetzt.
Bitte nicht. Der hieß ganz anders. Ich habe das anonymisiert. Dass ich mich an sowas auch erinnere. Siehst du, ich brauch das alles gar nicht in real. Ich habe ja meine Erinnerung.
Ich fände es wirklich
lustig. Auch die Hose vermutlich nicht mehr. Aber so ein Ding irgendwie aus der Vergangenheit behalten, das einen erinnert an eine ganze Phase lang, reicht ja zum Beispiel auch. Gibt auch Menschen, die machen Fotos von ihren Dingen, weil man Fotos viel leichter katalogisieren kann. Und dann nehmen sie nämlich, wenn die Bude brennt, das Fotoalbum mit und nicht
ohne
die ganzen
Witz,
Dinge.
Das ist nämlich genau die Idee, die ich auch mal irgendwann hatte, so eine Wall of Nipples zu machen und Fotos von den Dingen zu machen, weil das Schlimme ist, und ich hoffe, meine Oma hört jetzt nicht zu, weil es mir wirklich leid tut, aber das ist so, gerne werden mir Dekosachen geschenkt zu christlichen Feieranlässen. Osterhasen, Weihnachtsmänner, Schneemänner im Weihnachtsdorf.
Weihnachtsmänner sind dezidiert unchristlich.
Ja.
Osterhasen.
Aber ich sagte ja auch christliche so Anlässe.
Also verstehe. Ja, ja, ja.
So. Ja, die sind jetzt alle in einem Karton, weil das Oma-Geschenke sind und man Oma-Geschenke nicht weder wegschmeißt noch einfach
weitergibt. Nee, aber die können beim Umzug verloren gehen. Ist mir schon oft passiert. Nee, wirklich jetzt. Das ist verloren gegangen beim Umzug.
Ja, aber irgendwie,
da
irgendwie will ich das trotzdem
gefressen.
Wertschätzen, dass sie dieses Geschenk gemacht hat. Und dann dachte ich irgendwann, nee, ich könnte das ja einfach alles vor so einem neutralen Hintergrund fotografieren und dann eben so eine Wall of Nippers machen, die viel weniger Platz wegnimmt, nicht klimpert und auch überhaupt gar nichts. Und dann nehme ich halt immer diese Fotos mit dieser wirklich nicht so...
Ja.
So.
Ja,
ne?
Ist
so,
eine Weise,
nicht,
das
genau.
ästhetisch umzuformen sozusagen.
Ja, das war die Idee dahinter, dass man das einfach so machen könnte und dann habe ich es ja im Prinzip trotzdem gewertschätzt und dann kann ich es ja auch weitergeben und vielleicht hat, also es gibt ja Leute mit ganz unterschiedlichen Geschmäckern und nur weil es mir nicht gefällt, gefällt es vielleicht trotzdem ja irgendwem anders, der das einfach gerne besitzen möchte und der kann das dann haben.
Das sind auch super Momente, wenn man zum Beispiel Flohmarkt macht und verkauft und dann viel natürlich verschenkt. Also ich mache das häufig.
Dass ich gehe auf den Flohmarkt zum Verschenken.
Ja, so. Das darf man auch nicht sagen, die arme Konkurrenz. Ja. Aber in der Tat ist es so schön, wenn jemand sich an einem Ding erfreut, das ich gar nicht um mich rum haben muss oder mag.
Im Prinzip ist das genau so. Super.
Und warum nicht? Ne? Dann
aber man denkt sich ja, also ganz ehrlich, denkt man sich ja schon, es ist wirklich hässlich. Ich weiß nicht, wie du das, aber wenn es dir gefällt, aber es ist wirklich hässlich.
Nee, das denke ich, glaube ich, nicht so. Das habe ich irgendwie akzeptiert, dass die Menschen unterschiedlichste Dinge schön oder gut oder...
Ich habe das auch akzeptiert. Ich höre trotzdem nicht auf, mich darüber zu wundern.
Nee, ja, so. Stimmt schon. Bei manchen Dingen denkt man auch. Oder beim Menschen. Den findest du schön.
Ja, aber ich habe so eine meine Oma hat mir einen Weihnachtsmann mit so eine Glocke, so eine Weihnachtsmann-Glocke. Und ich denke mir so, wofür brauche ich das? Also auf dem Tisch stehen läutet's nicht und wann läutet ich, weißt du, wann läutet ich
dann
mal rum?
Was denkt sie denn, wofür du den brauchst? Das ist
ich
ja
glaub,
auch spannend.
Da denkt sie, ich glaube, dass sie da sich nicht so, sie denkt halt einfach, ach, das sieht aber hübsch aus.
Ich glaube, sie, ja, aber vielleicht will sie, dass du es heimelig hast oder so, oder dass es gemütlich ist, dass du gerne zu Hause bist und dich wohler fühlen würdest, wenn das Ding da steht, als wenn es nicht da steht. So irgendeine Imagination hängt an dem Ding ja dran. Das ist ja das Spannende.
Meinst
das
du?
Ding selbst hat ja, also, oder? Wenn man schenkt, macht man sich doch Gedanken über. Die Bedeutung
weiß, also,
des Dinges, das man
ganz
schenkt.
Ehrlich, ich glaube, das muss ich sie mal fragen, weil das würde mich echt interessieren. Ich muss nur gucken, dass ich die Frage so formuliere, dass sie nicht, dass sie sich
auch
angegriffen fühlt. Aber es würde mich schon interessieren, was sie sich eigentlich denkt, was ich damit tue und warum ich das bräuchte.
Ja.
Mir zeigt es halt einfach ganz deutlich, dass keiner von denen wirklich weiß, wie ich liebe. Also ich meine,
lad die mal ein.
Richtig. Ja. Und dann kommen die und sehen, hier steht keine Deko. Und dann denken die sich, das Kind braucht unbedingt Deko. Die kommen nicht ansatzweise auf den Gedanken, dass es vielleicht Absicht ist.
Ja, ja, ja. Dann, das spräche auch gegen die Fotowand, weil sie dann natürlich die Wertschätzung sieht und denkt, immer mal weitermachen damit. Ich müsste mich bei meiner Patentante Marlene schrecklich entschuldigen, wenn ich das Folgende erzähle, aber ich habe da als Kind immer Kleider zum Geburtstag bekommen, die mir jedes Mal verdammt nochmal genau passten. Dann musste ich die anziehen und folglich auch das nächste Mal, wenn wir Tante Marlene sahen, das Kleid anziehen, damit sie sich freut, dass ich es trage, woraufhin sie den Schluss zog, ah, das Kind mag diese Art von Kleidern, weil das hat es ja an. Und
der Teufelskreis beginnt.
Und mir beim nächsten Mal
beginnt.
Wieder ein Kleid hängen. Und das Schlimmste war rosa-weiß kariert und ein Dirndl mit Schürze, da war wirklich dann das Ende der Fahnenstange erreicht. Und gesagt, so, jetzt ist Schluss. Das ist eine Lebenslüge. Ich möchte das nicht. Und rosa geht nicht. Und so.
Wie alt warst du da?
8.
Und dann hast du ja einen philosophischen Diskurs über Lebenslügen vorgetragen.
Nee, vermutlich habe ich mich trotzig auf den Boden geworfen und nach einer Jogginghose verlangt oder so. Ich weiß es nicht mehr. Nein, nein, ich war dann zurückhaltend und nett und habe das einfach nie getragen, glaube ich. Aber das ist ja so, wenn man sich mit Dingen umgibt oder sich in sie kleidet, macht man damit eine Aussage. Es ist halt so und die kommuniziert etwas an den anderen, aus dem derjenige oder diejenige Schlüsse zieht. Und deswegen kann der Minimalismus auch so eine Weise des Kommunikationsverzichts sein. Da habe ich drüber nachgedacht, ob das nicht auch feige sein kann, wenn man sich der Welt so enthält und der Kommunikation. Also wenn man sagt, ach, ich habe aber nur ganz wenige Dinge, dann können die Leute auch so wenig über einen rauskriegen, außer dass man jemand ist, der wenige Dinge hat. Das war so ein fieser
ich
Gedanke.
Trage meine
hatte.
Persönlichkeit in mir, es geht dich gar nichts an.
Ja, guck mal, es gibt ja Menschen, die tragen zum Beispiel ein und dasselbe, nee, nicht dasselbe, sondern ein Kleid. Da, das haben die 4-5 Mal. Und dann wird das getragen.
Was sie ja nicht tatsächlich von diesen Businessmenschen unterscheidet, die ja wirklich auch, also so ein Anzug ist ja unglaublich teuer, wenn er gut ist. Und dann hat man auch nicht so viele davon und wechselt halt immer mal das Hemd darunter, aber der Anzug bleibt.
Das gehört dann aber zur Rolle, glaube ich, eher. Also das macht, da erwarte ich gar nicht, dass es eine Aussage über die Person macht, sondern über den Beruf oder wie sie ihren Beruf
versteht. Ja, aber es ist halt so eine Art Uniform, ne?
Ja, genau.
Also da kann man, das kann man sich natürlich, auch wenn man es gar nicht muss, kann
ja,
man sich das praktischerweise aneignen.
Wenn man Privatuniform trägt, ist es schon auch eine Weise, sich zu verweigern. Dann zeigt man nicht so sehr, wer man ist, außer dass man jemand ist, der diese Art Mode zu tragen eben nicht ist.
Ja, so, oder? Wenn man so praktisch, ja, aber wenn man so
ich
praktisch
das
denkt.
Cool.
Wenn man so praktisch
ja,
denkt, erspare ich mir morgens vom Kleiderschrank zu stehen und zu überlegen, was ziehe ich denn heute an?
Also ich finde den Gedanken total gut.
Ich finde ihn total charmant.
Aber dass es andere unruhig macht, kann ich auch verstehen. Also, dass sie dann sagen, was ist mit der los?
So,
doch, das verstehe ich schon. Also es macht.
Ich hätte immer nur meine größte Angst dabei wäre einfach, dass andere Leute denken, ich würde meine Sachen nicht waschen.
Echt?
Ja.
Das würdest du?
Ja.
Ach so.
Also ich hätte nur den Gedanken, dass andere Leute denken würden, ich wäre da unhygienisch. Und dann müsste ich halt erklären, dass ich ganz viele gleiche Dinge habe. Aber sonst. Das ist
aber
so,
bei Peter Lustig war es auch immer dieselbe Latzhose oder waren es mehrere, die er wechselte? Obwohl unter der Latzhose
wir können ihn
kann
nicht mehr
Hemd,
fragen, leider.
Kann man das Hemd wechseln unter der Latzhose?
Ich finde auch Jeans lange tragen nicht so schlimm, aber das mögen andere Leute auch anders sehen.
Ja. Ja, jedenfalls, man macht ja eine Aussage und man macht mit dem Verzicht auf viele Dinge auch eine Aussage, weil das dann eine Form von Gleichförmigkeit ergeben kann, zum Beispiel jetzt bei diesem Modebeispiel.
Aber ich glaube, das ist ja auch gewünscht, dass man mit dem Verzicht eine Aussage macht.
Ja,
ne?
Genau.
Also das ist ja durchaus gewünscht zu sagen, ich nehme an dieser Konsumwelt zum Beispiel nicht teil.
Ja, aber wie gesagt, das ist eben ein anderes Begehren und eine andere Aussage über Konsum, aber nicht eine Gegenaussage. Sondern ja, also eine Müllvermeidung natürlich schon und auch wenig zu besitzen und zu sagen, das belastet mich eher, als dass es mich ergänzt. Klar, völlig nachvollziehbar, aber man steigt damit nicht aus der Konsumlogik aus. Man konsumiert eben anders. Aber ich muss mir Dinge aneignen, ich muss mir Nahrung anverwandeln, um weiterzuleben und all diese Dinge, das ne, völlig selbstverständlich. Ich muss mich kleiden, möglichst warm genug oder was weiß ich, gegen Mückenstiche
also, Moment, also jetzt gerade ist möglichst warm genug ja nicht so das Problem.
Ja, immer. Auch dann noch. Ja gut, dann eher gegen Mückenstiche schützend in dem Fall oder möglichst
nackend
luftig.
Im Moskitonetz.
Ja. Funktional wäre das.
Auf jeden Fall.
Warum trägt das eigentlich niemand? Kann man sich mal fragen.
Wir finden in Nippes bestimmt jemanden, der das für uns ausprobieren
möglicherweise,
würde.
Möglicherweise, ja. Ja, aber irgendeine Aussage mache ich ja damit. So. Und das kann eben auch im Moment ein Trend und ein Begehren sein, dem ich gut entsprechen kann. Wenn Minimalismus Trend ist, dann wird es irgendwie eine Seife geben, die alles kann und die nur aus Pflanze gemacht ist. So.
Haarseife ist ja gerade genau, total im Trend.
Die, ja, genau, die dem eben entspricht, die vieles erfüllt und dann aber eben auch 25 Euro das Stück kostet, weil das jemand mit der Hand macht, im Schwarzwald oder was weiß ich. Ne? Und dann ist es auch eine Aussage darüber, wie Konsum geht und was Konsumieren bedeutet. Das ist jetzt kein Ausstieg aus dem Konsumgeschäft.
Nee, das stimmt. Das ist nur eine andere Art von. Also du kannst ja auch nicht aussteigen, es sei denn, du schaffst es, in Substitutionswirtschaft zu leben.
Ja.
Ja, also komplett autark in der Kommune und dich selber zu versorgen. Ansonsten ist Aussteigen halt echt super schwierig aus so einer Konsumlogik. Weil es aber natürlich auch, weil unser Leben ja auf Kapitalgewinnung ausgerichtet ist und natürlich, wenn wir jetzt alle sagen würden, wir wären Minimalisten, dann könnten alle Läden zumachen und dann wäre es auch notwendig, dass wir Minimalisten sind, weil dann hätte keiner mehr einen Job.
Ja.
So, dann hätte man nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Also das
ja,
Ding
das
hat
würde
ja
schon Gesellschaft verändern und darum geht es ja auch.
Ja. Ne?
Darum geht es ja bei all diesen Bewegungen letztlich, dass ich die grundsätzliche Überzeugung habe, mit meiner Art zu konsumieren, eine Aussage darüber zu machen, wie Menschen in der Welt sein sollten und damit Gesellschaft zu verändern. So. Und es geht immer um den Bezug Mensch-Welt, würde ich sagen, hier eben so in der Dreiecksbewegung über das Ding vermittelt. Und die Beziehung zu dem Ding an sich ist eben noch eine andere Frage. Also entweder habe ich eine Beziehung zu dem Ding und mache damit eine Aussage über Welt oder über Gesellschaft oder über Mitmenschen oder über mich selbst. Oder es geht wirklich nur um meinen Bezug zu dem Ding. Und das, was du eingangs geschildert hast, dass du dann die Dinge gern behältst und um dich rum hast, das hat ja sowas Museales, Sammlerisches. Da geht es, glaube ich, wirklich um deinen Bezug zu dem Ding. Und gar
das
nicht
liegt
um
an meinem Sternzeichen.
Und ist das so?
Ja, der Krebs soll ganz viel sammeln.
Ist das so?
Ja, zufälligerweise passt das.
In
aber
der Krebs.
Ja, da steht aber auch, dass der häuslich ist, das passt nun mal so gar nicht.
Doch, wenn du endlich den Weihnachtsmann aufstellst, dann wirst du auch häuslich.
Ja, das wird nicht passieren.
Vielleicht wünscht deine Oma sich das von dir.
Ich glaube schon, dass das ein Ausdruck ist, dass wir, dann wären wir bei Geschenken natürlich, ne, dass der Schenkende natürlich einen Wunsch damit auch zum Ausdruck bringen kann.
Ja, meistens ist es ja eine Grundüberzeugung davon, dass die Dinge entweder was zu sagen haben oder eine Aussage machen über denjenigen, der sie besitzt und benutzt. Es gibt dieses wunderschöne Gedicht von Rilke über die Dinge. Nein, ich werde jetzt kein Gedicht rezitieren.
Ich finde schon, ich finde, dass du so zum Abschluss ruhig ein Gedicht rezitieren kannst.
Auswendig.
Ja. Kannst du es auswendig?
Ich weiß nicht. Kannst du das schneiden, wenn ich es nicht hinkriege?
Ja.
Gut. Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um.
Oh, das war sehr schön.
Ja, ich mag das auch. Wenn die Dinge singen, ist es am allerbesten.
Also ich nehme tatsächlich mit, dass ich gerade oder heute einen anderen Blick auf Design entwickelt habe, also auf Wert von Dingen und auch besitzen wollen von Dingen, die designt sind und damit teuer sind, weil ich das prinzipiell für mich persönlich ablehne, aber durchaus verstehe, was man damit will und dass es einen Sinn hat und auch einen Sinn braucht, weil es zur Kultur dazugehört, zur Schaffung und zum Umgang mit der Welt. Also es ist eine Ausdrucksform. Also da habe ich heute tatsächlich eine neue Wertschätzung zu entwickelt, würde ich sagen.
Ja, ich auch zur Mode parallel dazu. Ja. Das ist ja so ähnlich.
Hm? Cool.
Ja.
Und so haben wir uns von Minimalismus zu den Dingen bewegt. Wobei, ja, das war eigentlich unser Ziel so ein bisschen, ne?
Genau.
So ein bisschen mit dem Ding zu beschäftigen und was uns mit Dingen verbindet und welche Wertzuschreibungen wir machen. Und jetzt können wir gar nicht so eine lange Bücherliste machen.
Nö, eine kurze vielleicht. Also ja, ich habe hauptsächlich, das Gespräch ist ja jetzt meandert, aber über den Ort- und Zeitbezug von Dingen nachgedacht. Und da hatte ich einiges nochmal gefunden bei Dörpinghaus Uphoff, die Abschaffung der Zeit. Da gibt es ein Kapitel zur Eigenzeit der Dinge, dazu hat Hartmut Rosa auch gearbeitet. Und von Wolfgang Welsch, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wie wir Dinge ins Museum packen oder pathologisch sehen, gibt es ein schönes Bändchen Grenzgänge der Ästhetik. Und von Benigna Gerisch und Vera King hatte ich Zeitgewinn und Selbstverlust nochmal in der Hand. Da geht es mehr so drum, wie wir uns selbst verlieren, indem wir versuchen, immer was in Zukunft aufzuschieben. Also letztlich die Dingprokrastination oder auch die Handlungsprokrastination. Das war ganz spannend, aber ich finde, worüber wir gesprochen haben, ging auch darüber hinaus, daneben her und darunter hinweg und das und war drumherum. Auch schön. Genau. Und jetzt müssen wir Haarseifen kaufen gehen, oder
jetzt
was?
Jetzt müssen wir Haarseife kaufen gehen, aber bevor ihr das macht, fände ich es super, wenn ihr den Was denkst du denn Podcast abonniert. Uns eine Bewertung bei iTunes da lasst, das wäre tatsächlich sehr hilfreich, weil ich glaube, wir haben entweder noch keine oder noch nicht genügend. Ihr könnt uns auch schreiben über wasdenkstdudenn.de ins Kommentarfeld oder ihr schreibt uns eine Mail an nora@wasdenkstdudenn.de oder rita@wasdenkstdudenn.de und ihr findet uns auf Facebook und auf Twitter unter @wddd_podcast. Ja, das wären schon alle eure Möglichkeiten.
Uns voll erreicht. Maximalistisch.
Ja, mega maximalistisch. Tut mir leid. da kann ich mich kaum bessern, weil man einfach nicht weiß, wo die Leute sind, die man